Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Da gibt es alle vier Wochen unsere Sendung Eine Stunde mit, was natürlich auch immer heißt, dass wir einen Gast haben. Und heute begrüße ich sehr herzlich das erste Mal bei uns in der Sendung den Herrn Professor Dr. Dr. Konrad Steinestl. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben eine Premiere, denn nicht nur Sie sind das erste Mal da, sondern auch Ihre Institution war bis jetzt bei uns noch nicht vertreten, denn Sie sind, was man so meint, für den Professor eher ungewöhnlich, am Bundeswehrkrankenhaus in der Abteilung Pathologie angestellt. Sie forschen aber trotzdem wie ein in Anführungszeichen normaler Professor der Uni auch. Oder gibt es da eine Besonderheit beim Bundeswehrkrankenhaus?
Genau, also viele von unseren Chefärzten sind Professoren mit einem Lehrauftrag. Das Bundeswehrkrankenhaus ist ja auch ein akademisches Krankenhaus der Universität Ulm. Das heißt, wir sind in die Lehre und Forschung der Universität eingebunden. Und im Rahmen dessen bearbeiten wir auch Forschungsprojekte bei uns zum Beispiel in der Abteilung, aber in den anderen Abteilungen des Bundeswehrkrankenhauses ebenso. Da gibt es eine recht vitale Forschungscommunity mittlerweile.
Also das bedeutet, Sie sind schon im BWK, aber von der Forschung her sind Sie genauso frei und haben genauso Ressourcen wie Ihre Kollegen an der Universität auch.
Das ist richtig, da gelten dieselben Vorgaben. Wir sind natürlich ein bisschen durch unsere Ausstattung und durch die Patienten, die wir behandeln, eingeschränkt. Also es wäre jetzt schwierig wahrscheinlich, Forschungsprojekte zu bearbeiten aus einem Fachgebiet, das im Bundeswehrkrankenhaus nicht vertreten ist. Aber im Übrigen können wir im Bereich der klinischen Forschung dieselben Forschungsprojekte bearbeiten, wie das unsere Kollegen an der Universität auch können.
Sehr gut. Sie sind in der Abteilung für Pathologie. Jetzt erklären Sie uns erstmal allgemein, was ist Pathologie? Stimmt das Klischee, dass die Leute sich über viele Fernsehserien gestimmt haben, dass sie dem Staatsanwalt Beweise liefern für seine heißen Thesen? Oder ist Pathologie doch etwas anderes?
Ich danke Ihnen für die Vorlage und für die Möglichkeit, hier mal mit ein paar Klischees aufzuräumen vielleicht. Also grundsätzlich ist die Pathologie die Lehre von den Krankheiten. Und das zeigt eigentlich schon, dass der Fokus unserer Arbeit und auch der Arbeit, die wir am Patienten eigentlich verrichten, sich in erster Linie mit Krankheit und Krankheitsfolgen beschäftigt. Wir haben es mit einem kleinen Problem zu tun, dass bei der Übersetzung aus amerikanischen Krimiserien der Forensic Pathologist, der in Amerika tätig ist, eben gerne mit Pathologe übersetzt wird. Und das sind eben diejenigen, die ja letztlich mit dem forensischen Auftrag, also mit einem staatsanwaltschaftlichen Untersuchungsauftrag, dort in Amerika Leichen obduzieren. Bei uns in Deutschland ist das ein bisschen anders geregelt. Da gibt es zwei unterschiedliche Fachärzte, den Facharzt für Rechtsmedizin. Es gibt auch ein rechtsmedizinisches Institut an der Uni Ulm, der Professor Kunz. Und es gibt die Pathologie. Und die Pathologie wird nur dann tätig, wenn eben ein Fremdverschulden an einem Tod ausgeschlossen ist. Das heißt, es geht bei uns wirklich darum, ist jemand an einer Krankheit verstorben, an welcher Krankheit und wie wir diese Krankheiten weiterführend charakterisieren können. Diese Trennung der beiden Fachgebiete, Pathologie und Rechtsmedizin, ist wichtig, um auch zu wissen, wenn man Statements zum Beispiel hört aus der Pathologie oder aus der Rechtsmedizin, ob es hier eigentlich im Schwerpunkt um die Untersuchungen geht, die ein Fremdverschulden letztlich im Hintergrund haben können oder ob es wirklich um die Charakterisierung von Krankheiten geht. Wir werden uns vielleicht nachher ja noch mal kurz über die Corona-Pandemie unterhalten. Und da ist diese Trennung der Fachgebiete nicht immer eindeutig Rechnung getragen werden. Leider aus meinen Augen.
Also das bedeutet, die Kollegen der Rechtsmedizin, die machen genau das, was man, also in etwa genau das, was man eben so herkennt. Sie als Pathologe, Sie beschäftigen sich generell mit den Verstorbenen, die an Krankheiten gestorben sind. Und da geht es dann generell um alles oder können Sie sich dann ein Schwerpunktthema wählen?
Genau, also der zweite Punkt, der uns noch unterscheidet von der Rechtsmedizin, ist, dass wir uns da nicht nur mit den Verstorbenen beschäftigen, sondern der weit überwiegende Anteil unserer Arbeit ist die Arbeit mit Gewebeproben von lebenden Patienten. Also tatsächlich ist es so, dass das Obduzieren von an Krankheiten Verstorbenen heute nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil unserer Arbeit ausmacht. Also wir am Bundeswehrkrankenhaus, wir obduzieren noch circa um die 20 Verstorbenen pro Jahr. In dem rechtsmedizinischen Institut sind es deutlich über 100 oder über 200 sogar. Innerhalb der Pathologie ist es so, dass es genauso ist, wie Sie sagen. Es gibt Spezialgebiete, also zum Beispiel haben wir einen bestimmten Fokus auf die Lungenpathologie im Bundeswehrkrankenhaus. Es gibt aber auch Pathologen, die sich zum Beispiel auf Tumoren des blutbildenden Systems, also Lymphome und Leukämien, spezialisiert haben oder auf gastrointestinale Tumoren beispielsweise. Oder in Münster, wo ich vorher gearbeitet habe, gibt es einen starken Fokus auf die Tumoren des Knochens und des Weichgewebes, die sogenannten Sarkome.
Also Sie sind jetzt sozusagen spezialisiert auf Gewebeproben der Lunge und haben dann zunächst mal, lassen wir mal Covid erstmal außen vor, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, sehr viel mit Tumoren gearbeitet. Bedeutet, Sie machen Gewebeproben von Erkrankten, von den Tumoren und legen die dann unter das Mikroskop oder machen Sie mit denen Experimente und beobachten den Tumor und schauen ihm beim Wachsen zu? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Tumoren zu untersuchen. Es ist so, dass wir bei der Lungenpathologie uns nicht nur mit Lungentumoren beschäftigen, sondern auch einen starken Fokus haben auf die interstitiellen Lungenerkrankungen. Das heißt auf Lungenfibrosen oder auf allergische Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, die sich dann auf die Lunge auswirken. Das heißt, es gibt Gewebeproben von Patienten, die aus irgendwelchen Gründen Atemprobleme haben. Und wir haben inzwischen eine relativ gute Expertise aufgebaut, diese Proben dahingehend zu untersuchen, was an dieser Lunge sozusagen, was das Problem sein könnte. Und das hilft nachher dem Lungenarzt, also dem Pneumologen, die richtige Therapie für diesen Patienten zu finden. Bei den Lungentumoren ist es so, dass wir da ein schönes Beispiel dafür haben, wie sich die Pathologie eigentlich weiterentwickelt hat. Das heißt, wir bekommen eine kleine Gewebeprobe. Der Pneumologe, der Patient liegt in Narkose, der Pneumologe geht über die Luftröhre in die Lunge und nimmt da eine kleine Biopsie von diesem Lungentumor. Oder lässt sich nur von einer Raumforderung, wir wissen in dem Moment ja nur, dass der Patient im CT beispielsweise eine Raumforderung in oder in der Lunge oder neben der Luftröhre hat. Und aus dieser Raumforderung, wie wir das nennen, wird dann eine Probe gewonnen. Und letztlich kann erst die Untersuchung durch den Pathologen Aufschluss darüber geben, ob der Patient zum Beispiel nur einen vergrößerten Lymphknoten hat, nach einer Infektion zum Beispiel, ob er eine Staubeinlagerung hat, ob er eine allergische Reaktion hat oder ob es sich tatsächlich um einen malignen Lungentumor handelt. Und da möchte ich auch ein großes Wert darauf legen, dass letztlich erst der Pathologe die definitive Krebsdiagnose stellt. Das ist immer so. Also wenn man immer hört, dass hier ein Patient aufwacht sozusagen oder aus dem Krankenhaus entlassen wird und der sagt, ja, man hat mir die Probe genommen und der Herr Professor von der inneren Medizin oder von der Chirurgie hat mir dann gesagt, es ist dieser oder jener Tumor. Das hat er mit Sicherheit nicht getan, sondern diese Diagnose ist immer auf die Arbeit des Pathologen zurückzuführen.
Sie können also dem lebendigen Patienten etwas aus der Lunge entnehmen, ohne dass der dabei Schaden trägt. Das ist möglich, das ist schon mal sehr beruhigend, also weil wenn Sie sagen, Sie machen das selten an Verstorbenen. Und dann nehmen Sie diese Gewebeprobe und dann sehen Sie sofort, dass es ein Tumor ist oder gibt es auch Tumore, die sich verstecken oder gibt es auch Sachen, wo Sie nicht zuordnen können? Oder ist so ein Tumor eigentlich immer relativ klar erkenntlich und was zeichnet den aus?
Das ist eine gute Frage. Also es kann sehr, sehr schwierig sein, weil wir natürlich auch bei den Tumoren sogenannte Präneoplasien haben, also Tumorvorläufer, die sich manchmal von reaktiven Veränderungen, also zum Beispiel nach Entzündungen oder im Rahmen der genannten allergischen Reaktionen, die sich von denen nur sehr, sehr schwierig unterscheiden lassen. Und manchmal ist es dann eben erforderlich, dass man auch Zusatzuntersuchungen noch durchführt. Also im Normalfall würden wir so eine Gewebeprobe in ein kleines Wachsblöckchen einbetten. Über so einen Fixierprozess wird der Probe Wasser entzogen, dadurch wird sie haltbar gemacht. Und dieses Wachsblöckchen schneiden wir dann an einem sogenannten Mikrotom in hauchdünne Scheiben, die nur wenige Mikrometer dick sind. Und diese werden dann auf dem Objektträger gefärbt. Und diese gefärbten Schnitte schauen wir uns unter dem Mikroskop an. Das wäre sozusagen erstmal das Standardverfahren. Wenn wir dann weitere Fragen haben oder den Prozess so noch nicht genau einordnen können, können wir uns zum Beispiel Antikörperfärbungen zunutze machen, wo wir mit Antikörpern gegen bestimmte Proteine, die wir zum Beispiel kennen aus dem Kontext, dass sie in einem Tumor sehr stark exprimiert werden, können wir gegen diese Proteine färben und dann sozusagen Argumente sammeln, dass es sich hier um einen malignen Prozess handelt. Also Pathologie ist ein unglaublich visuelles Fach, wo man auf der einen Seite erstmal sagt, okay, dieses Muster hier in dieser Lungenbiopsie habe ich schon mal gesehen. Es erinnert mich doch sehr stark an dieses oder jenes. Und dann versucht man in einem streng wissenschaftlichen Prozess eigentlich, es ist wie eine kleine wissenschaftliche Arbeit, jeder einzelne Fall, man versucht, Fakten zu sammeln, die die eigene Hypothese belegen oder widerlegen. Und ein guter Pathologe zeichnet sich dadurch aus, dass er auch immer bereit ist, seine initiale Diagnose oder seine initiale Hypothese nochmal zu überdenken und diese Fakten gegeneinander abzuwägen.
Ihre Hauptaufgabe ist dann also, mit den Augen diese Sachen zu vergleichen. Das wird jetzt nicht in chemische Prozesse oder Sie schauen jetzt nicht die Zellveränderungen an, sondern Sie beziehen sich in Anführungszeichen nur auf die Optik.
Genau, aber die Morphologie resultiert aus der Biologie. Das heißt, wir können es schaffen, sozusagen aus den morphologischen Veränderungen Rückschlüsse zu ziehen, was biologisch in diesem Gewebe gerade abläuft. Die alten Pathologen, sage ich mal in Anführungszeichen, vor 30 oder 40 Jahren, die hatten ja keine anderen Möglichkeiten. Deshalb war die Pathologie damals eine sehr stark beschreibende Pathologie. Heute haben wir die Möglichkeiten, über die Immunhistochemie und über die Molekularbiologie diese Gewebeproben dann noch viel weiterführend zu analysieren und auch wirklich einen Einblick zu bekommen in das, was in der Biologie, in der Zelle wirklich auf molekularer Ebene auch passiert.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Tumor generell. Was ist überhaupt ein Tumor? Ist es eine Zelldeformation? Ist es ein Eindringen in unseren Körper? Entwickelt es der Körper selber oder was läuft da schief? Wo kommt er her?
Also letztlich ist die Krebsentstehung ist eine Erkrankung der Gene eigentlich. Also es ist ein Fehler im Gen, in der Gensequenz einer Zelle, die dann dazu führt, dass diese Zelle streng nach dem Evolutionsprinzip einen Überlebensvorteil hat. Also entweder teilt sie sich schneller als andere Zellen oder sie stirbt später, also geht später in die Apoptose als andere Zellen. Das können alles Mechanismen sein, die dazu führen, dass sich hier aus einer Zelle ein maligner Tumor entwickelt. Der Krebsforscher Robert Weinberg hat hier diese Prinzipien geprägt, diese Hallmarks of Cancer, das heißt also diese Merkmale, die eine Tumorzelle hat. Und da gehören diese Prinzipien, eben eine unkontrollierte Zellteilung und die Möglichkeit, in umgebendes Gewebe einzudringen und sich dann in Form von Metastasen Anschluss zu bekommen ans Blut- und Lymphgefäßsystem und sich im Körper auszubreiten. Das sind eben die charakteristischen Merkmale von Tumorzellen. Und diese Tumorzellen entstehen oder entarten deshalb, weil es eben einen Fehler sozusagen einmal in der genetischen Replikation geben kann. Also die Zellen teilen sich, die DNA wird repliziert und im Rahmen dieses Replikationsprozesses ist es ähnlich, wie wenn Sie versuchen, einen Satz 100-mal aufzuschreiben. Irgendwann bauen Sie mal einen Fehler ein, vergessen Buchstaben oder schreiben ein Wort falsch. Und so kann man sich das ähnlich bei der DNA vorstellen. Das Spannende ist eigentlich nicht, warum überhaupt ein Tumor entsteht, sondern warum so selten ein Tumor entsteht. Weil wenn Sie sich überlegen, wie viele Zellen sich in jeder Sekunde im Körper teilen und wie viel DNA in jedem Moment, den wir hier miteinander sprechen, abgelesen wird, dann ist es eigentlich faszinierend, wie wenig Fehler entstehen. Und das liegt daran, dass der Körper unglaublich viele Korrektur- und Reparaturmechanismen hat, um solche DNA-Schäden, die bei der Zellteilung entstehen, eben zu reparieren und auszubessern.
Und diese Tumore können überall entstehen, weil es eben, die Zellen sind genetisch, entwickelt sich es in den Zellen und dass es in der Lunge oder im Gehirn oder auf der Haut oder sowas passiert, ist es dann einfach völlig zufällig, weil es jede Zelle betreffen kann.
Es kann zufällig sein. Denken Sie daran, dass Sie zum Beispiel, dass es auch Tumoren von Kindern gibt, also die auch noch gar, die in ihrem Leben noch gar nicht solchen schädlichen Reizen ausgesetzt gewesen sein könnten, dass es zu so einem Fehler kommt. Das heißt, da ist es wirklich so, dass solche Tumoren, die insbesondere dann auf eine genetische Translokation, also einen genetischen Bruch und eine fehlerhafte Verbindung von Genen, dann zurückzuführen ist. Aber im Gegensatz dazu sind die Tumoren bei Erwachsenen oder bei Älteren, wo sie ja dann auch häufiger werden statistisch, oft auf Schädigungen der DNA zurückzuführen. Jetzt kann man sich überlegen, es braucht also für sporadische Tumorentstehung braucht es eigentlich im Wesentlichen zwei Mechanismen. Das eine ist eine häufige Zellteilung und eine irgendwie geartete schädliche Noxe. Jetzt ist es bei der Haut relativ einfach, da wissen wir, okay, UV-Strahlung zum Beispiel ist schädlich und die Zellteilung in der Haut führt dazu, dass diese UV-Strahlung in den sich teilenden Zellen der Haut dazu führen kann, dass hier Krebs entsteht. Das ist ein Beispiel, das uns allen irgendwie einleuchtet oder geläufig ist. Bei der Lunge ist es ähnlich. Die Epithelzellen, also die Zellen, die sozusagen unsere Luftröhre und die Lungenbläschen auskleiden, die sind natürlich auch gegenüber eingeatmeten Noxen sozusagen vulnerabel oder empfindlich. Und diese Vulnerabilität sieht man ja zum Beispiel bei der Assoziation zwischen dem Zigarettenrauchen und dem Lungenkrebs zum Beispiel. Das heißt, hier habe ich eine Kombination daraus, dass DNA-Schäden gesetzt werden, zum einen, und zum anderen diese DNA-Schäden dann bei der Zellteilung dazu führen, dass sich dieser Klon, der dann entsteht, der die fehlerhafte DNA hat, sich immer weiter fortsetzt. Es ist natürlich noch so, dass nicht jeder DNA-Schaden automatisch zu einer Krebsentstehung führt. Es muss da schon ein Protein betroffen sein, das auch in diesem Prozess sozusagen der Zellteilung beispielsweise oder auch der DNA-Reparatur eingebunden ist. Und wenn dann da so ein Critical Hit sozusagen entsteht, dann habe ich das Problem, dass aus dieser Zelle eine Tumorzelle entsteht.
Gibt es so eine Art von Prophylaxe? Sie haben ja schon gesagt, die Auswirkungen von außen, die können wir natürlich reduzieren, UV-Licht oder Zigarettenrauch, das ist ja ganz klar. Aber jetzt sag mal, können wir unseren Zellen was Gutes tun, dass wir die irgendwie stärken, dass die weniger dazu neigen, diese Schädigungen zu haben? Oder haben wir da keinen Einfluss von unserem Organismus aus her?
Doch, also es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich durch Bewegung und sportliche Betätigung, auch dadurch, dass dann sozusagen der Stoffwechsel der Zellen angeregt wird und auch schädliche Zwischenprodukte des Stoffwechsels abtransportiert werden, man auf jeden Fall dazu arbeiten kann. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja schon fast philosophisch, aber in der Pathologie ist man oft mit der Frage konfrontiert, also die Natur ist nicht immer gerecht. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass Leute, die sehr gesund leben oder die sehr jung noch sind, schon richtig fortgeschrittene Tumorerkrankungen entwickeln. Also ja, statistisch gesehen kann man Dinge beeinflussen, kann man Dinge positiv beeinflussen, aber es gibt eben keine Garantie dafür, diesen Tumor nachher nicht zu entwickeln.
Also das tut es sozusagen diese These von Darwin unterstützen, dass es einfach so eine Auslese gibt oder eine Entwicklung, weil der Tumor selber will ja auch nur überleben sozusagen, da kann man das so sagen.
Ja, das kann man so sagen, wobei ich immer ein bisschen davor warne, so ein anthropozentrisches Weltbild. Die Tumorzelle will, die Tumorzelle tut dies, um jenes zu erreichen. Ich glaube, so darf man es nicht sehen. Die Tumorzelle will sich in erster Linie mal teilen. Das ist eigentlich alles, was sie zunächst will. Es ist ja sogar so, dass die Tumorzellen im Zentrum eines schnell wachsenden Tumors gehen ja sogar in Nekrose, weil die Sauerstoffversorgung reicht gar nicht mehr aus, um diesen Tumor letztlich noch komplett zu versorgen. Das heißt, das schiere Größenwachstum dieses Tumors führt dann schon dazu, dass er eigentlich in Teilen schon gar nicht mehr überlebensfähig ist. Und das konterkariert natürlich so ein bisschen diese Überlebensbemühungen. Und am Ende, wenn der Tumor den Wirt sozusagen tötet, ist auch für den Tumor sozusagen der Prozess vorbei. Im Gegensatz zu Viren kann sich der Tumor ja nicht auf einen neuen Wirt sozusagen übertragen.
Was kann man denn machen, wenn man den Tumor dann diagnostiziert hat? Wenn Sie sagen, jawohl, bleiben wir mal bei Ihrem Fachgebiet, Beispiel Lunge, da haben wir den Tumor. Gehen Sie dann zum Chirurgen, der den rausschneidet? Oder kann man die Zelle in irgendeiner Form behandeln, dass man die Zelle manipuliert, dass der Tumor wieder weggeht?
Genau, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil das führt uns eigentlich zu dem neuen großen Gebiet, das wir noch gar nicht angesprochen haben in der Pathologie, das ist die Molekularpathologie. Also nicht nur, dass wir heute besser die Veränderungen auch morphologisch klassifizieren können, sondern wir können heute über unsere molekularbiologischen Methoden auch wirklich einen Blick in das Genom der Zelle bekommen. Also praktisch müssen Sie sich so vorstellen, wir haben dann den Tumor charakterisiert und haben letztlich einen Befund gemacht, dass es sich beispielsweise um ein Adenokarzinom der Lunge handelt. Jetzt ist es so, dass früher wäre die Arbeit des Pathologen an dieser Stelle beendet gewesen. Der Chirurg hätte gesagt, okay, der Tumor ist lokal begrenzt, ich werde ihn resezieren, in der Hoffnung, den Patienten damit endgültig zu heilen. Oder bei einem fortgeschrittenen Tumor, der nicht mehr operabel ist, hätte der Internist gesagt, okay, wir geben eine Chemotherapie, um einfach noch einen gewissen, aber der Patient ist vermutlich nicht mehr heilbar, aber einfach um noch einen gewissen eine gewisse Überlebenszeit zu gewinnen. Heute haben wir die Möglichkeit, die Tumoren sozusagen so eingehend zu charakterisieren, dass wir diese molekularen Grundlagen, von denen ich gesprochen habe, also dass der Tumor abhängig davon ist, dass er eine gewisse genetische Alteration zum Beispiel aufweist, die ihm einen Überlebensvorteil, einen Proliferationsvorteil gibt, dass wir diese Mechanismen identifizieren können und es Medikamente gibt, die genau diese Mechanismen sozusagen zielgerichtet angreifen. Und da spricht man dann von der sogenannten Präzisionsonkologie oder von der personalisierten Medizin, wenn Sie so wollen. Das gibt dem Pathologen eine ganz neue Funktion natürlich, weil er jetzt in die Therapie auch mit einbezogen wird. Das heißt, wir gehen dann in das Tumorboard mit unserer Information, es handelt sich um ein Adenokarzinom. Und dann kommt aber sofort die Frage vom Kliniker, was ist das Mutationsspektrum? Gibt es für eine Mutation in diesem Tumor, die für uns, wir sagen, druggable oder targetable ist, also die wir mit einem solchen Präzisionsonkologikum angreifen können? Und wenn es gut läuft für den Patienten, haben wir so eine Alteration identifizieren können.
Und wie sieht es dann aus? Das heißt, Sie kennen den Tumor schon, Sie können den genetisch aufdröseln. Und was machen Sie dann? Schleusen Sie dem irgendwelche, manipulieren Sie den oder geben Sie dem irgendeinen Stoff? Oder wie funktioniert es dann?
Also häufig sind es sogenannte Kinase-Inhibitoren. Das heißt, diese Tumoren haben beispielsweise eine Mutation, die dazu führt, dass eine bestimmte Proteinkinase, die Kinase ist ein Protein, das ein anderes Protein phosphoryliert. Und diese Phosphorylierungen können dazu führen, dass irgendwelche Signalwege in der Zelle, das sind sozusagen On-Off-Schalter, da stehen dann alle Schalter auf On und diese Phosphorylierungskaskaden, die laufen sozusagen außer Kontrolle und geben Wachstumsreize in die Zelle hinein. Jetzt kann ich diese Kinasen, die letztlich muss man sich bildlich vorstellen, solche Taschen bilden. In diesen Taschen findet dann die Phosphorylierung von einem anderen Protein statt, das da passgenau in diese Tasche sozusagen sich einfügt. Jetzt kann ich Medikamente entwickeln, sogenannte Kinase-Inhibitoren, die genau in so eine Tasche beispielsweise reinpassen und diese Tasche blockieren. Und dann ist diese Phosphorylierungskaskade und dieser Signalweg unterbrochen und die Zelle ist sozusagen nicht mehr in der Lage, ihren Wachstumsvorteil auszuüben oder von ihrem Wachstumsvorteil zu profitieren. Das Problem, was da sofort natürlich auftaucht, ich mache mir eine Vulnerabilität des Tumors an einer bestimmten Stelle zunutze, aber ich hatte ja schon gesagt, die Tumoren proliferieren schnell und sie replizieren ständig ihre DNA und sie machen viele Fehler dabei, weil sie teilweise ja auch schon defekte DNA-Reparaturmechanismen haben. Und diese Fehler können dazu führen, dass neue Mutationen entstehen, die dann sozusagen einen Weg schaffen, wie dieser Tumor weiter seine Überlebensfähigkeit aufrechterhalten kann und sozusagen einen Bypass schafft, um diesen von mir blockierten Signalweg außen herum. Und das ist dann die Resistenzentwicklung auf die zielgerichteten Therapien. Das ist dann ähnlich wie mit den Antibiotika.
Ist es dann also sozusagen ein Wettrennen zwischen Ihnen, die die Proteine in den Körper reinbringen, und dem Tumor? Wenn das Tumor sich schafft, schnell genug zu entwickeln, dann kommen Sie mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip nicht ganz genau rein, dann dockt es nicht richtig an.
Genau so ist es. Also tatsächlich ist es bei den Lungenkarzinomen schon so, dass es teilweise in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten dieses Schachspiel sozusagen läuft. Also wir identifizieren die erste Mutation, dafür gibt es ein zugelassenes Medikament, das wird dem Patient gegeben, der Patient hat dadurch einen signifikanten Überlebensvorteil. Und wir sprechen davon, früher waren diese Tumoren, diese Lungenkarzinome in fortgeschrittenen Stadien ja nahezu unmittelbare Todesurteile. Heute haben wir also bis zu mehreren Jahren Überlebenszeit durch diese Therapien gewonnen. Zusätzlich gibt es den Vorteil, dass diese Therapien eben nicht so stark toxisch sind wie die früheren hochdosierten Chemotherapien. Jetzt ist es aber so, dass dann natürlich irgendwann diese Resistenzmutation auftaucht und dass dann bei der Lunge beispielsweise wir schon ein nächstes Medikament haben, das wir sozusagen in der zweiten Linie schon in petto haben, was wir dann für die zweite Mutation geben können. Oder die Resistenzmutation, die sich in der Zwischenzeit aufgebaut hat. Und so geht es dann eine Weile hin und her. Aber man muss ehrlicherweise sagen, der Patient kann mit diesen zielgerichteten Therapien auch aufgrund dieser Resistenzmechanismen oft nicht endgültig geheilt werden. Also es ist nicht so, dass ich mir dieses zielgerichtete Therapeutikum zu eigen mache und der Tumor schmilzt dann weg und ward nie mehr gesehen, sondern es wird schon so sein, irgendwann wird der Tumor genetisch so plastisch und auch und hat vielleicht auch so viele gleichzeitige Mutationen, dass ich mit dieser zielgerichteten Therapie dem nicht mehr hinterherkomme. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, Chemotherapie zu geben. Aber am Ende wird wahrscheinlich der Patient trotzdem an diesem Tumor versterben.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen ein Medikament, das wird dann gespritzt oder man schluckt es. Und es ist dann sozusagen, sind es dann alles Proteine. Wie kommt dann das Medikament genau dahin, wo es hinkommen muss? Und warum befällt es nicht alle anderen Zellen mit seinen Proteinen? Ist da so eine große mathematische Abweichung, dass Sie sagen, es gibt Milliarden, unendlich viele Kombinationen, dass es so passgenau ist? Oder warum bleibt es einfach woanders hängen?
Also tatsächlich ist es so, dass wir die Proteine in der Tumorzelle sind die, die die Mutation tragen und die diese aberrante Signalaktivität aufweisen. Die Medikamente, die eingebracht werden, sind selber keine Proteine, sondern das sind sogenannte Small Molecules, also kleine Moleküle, die einen Aufbau haben, der eben gerade diese Tasche zum Beispiel blockieren kann. Und da ist es so, dass die teilweise intravenös, also praktisch über das Blut, über die Blutbahn gegeben werden müssen und teilweise aber auch oral in Tablettenform genommen werden können. Es ist so, dass natürlich kann man sagen, Moment, wenn der in der einen Zelle einen mutierten Signalweg hat, der schneller geht und in der anderen Zelle, der gesunden Zelle, den gleichen Signalweg hat, der einfach etwas langsamer geht und ich gebe dieses Medikament, ist es dann nicht so, dass alle diese Signalwege blockiert werden und es mit dem Leben gar nicht mehr vereinbar ist. Und tatsächlich ist es so, dass es ein Unterschied in der Kinetik natürlich auch dieser Signalwege ist, dass wenn der Signalweg in einem viel höheren Aktivitätszustand ist, dass dann auch in höherem Maße eine Hemmung stattfindet. Aber natürlich haben diese Medikamente auch Nebenwirkungen, das ist ganz klar. Die müssen natürlich sorgfältig getestet werden und das wird natürlich auch gemacht. Aber Ich bin kein Pharmakologe, aber ich weiß, dass die Pharmaindustrie natürlich gerade bei den Tumoren, die in der westlichen Welt häufig sind, ein hohes Interesse daran hat, diese Small Molecules, die auch oft sehr teuer sind, das muss man auch ganz klar sagen, zu entwickeln und auch in den Markt zu bringen.
Die sind deshalb so teuer, weil sie so passgenau gefertigt werden müssen. Da ist der Aufwand relativ hoch.
Und wenn unglaublich viele Stoffe, die sich vielleicht nur ganz minimal in ihrer chemischen Konformation unterscheiden, getestet werden müssen, um zu schauen, okay, welcher Stoff hat denn jetzt eine gute Blockierwirkung sozusagen, auch wenn ich ihn in keiner so einer wahnsinnigen hohen Konzentration aufgrund von Toxizität vielleicht auch geben kann. Das heißt, da ganz, ganz viele Kandidaten sozusagen durchprobiert werden und die müssen in der Zellkultur getestet werden, die müssen aber dann natürlich auch in großen Patientenstudien getestet werden.
Versuchen wir mal ein bisschen vorauszuschauen. Sie sagen, im Moment ist es eher nicht so, dass dann der Patient komplett geheilt wird. Wäre das möglich von der Biologie her, von unserem Körper her, dass das so ein passgenaues Medikament entwickelt wird, das den Tumor komplett beseitigt? Geht es generell oder ist es eher unvorstellbar?
Ich glaube, also das ist jetzt hypothetisch, das kann ich Ihnen jetzt nicht mit Studien belegen, aber ich glaube, dass dadurch, dass wir es mit denselben Signalwegen zu tun haben, die aber unterschiedlich aktiv sind, glaube ich, dass wir über diesen Mechanismus den Tumor nicht endgültig, weil am Ende ist es ja ein physiologisches Prinzip, das abgebildet wird, das sozusagen nur bizarr überzeichnet oder bizarr übersteigert abläuft. Ich glaube, es ist eher vielversprechend, dass man in Richtung der Immunonkologie weiter nachforscht, also dass man wirklich schaut, okay, und das ist ein Feld, das erst in den letzten Jahren eigentlich so richtig bespielt wurde. Die Kinase-Inhibitoren gibt es ja jetzt schon seit bestimmt 15 Jahren, aber die Immunonkologie, also wo man sagt, okay, vielleicht ist es möglich, das Immunsystem des Patienten gegen den Tumor sozusagen zu primen oder gegen den Tumor zu aktivieren, sodass das Immunsystem Abweichungen erkennt von diesen Tumorzellen, von den physiologischen, von den normalen Zellen und sich dann das Immunsystem sozusagen dieses Feindes, dieses Eindringlings entledigt, so wie es das ja auch mit virusinfizierten Zellen beispielsweise macht. Das war ja lange eines der größten Fragen eigentlich in der Tumormedizin, warum das Immunsystem eine virusinfizierte Zelle zum Beispiel erkennt und abtötet, aber nicht eine neoplastisch veränderte Zelle, also eine Krebszelle, eine entartete Zelle. Mittlerweile hat man das aber ganz gut verstanden.
Tun wir hier die Tumore sozusagen thematisch abschließen. Sie haben die Viren schon angesprochen. Das ist natürlich das virulente Thema aktuell, ist natürlich Covid-19. Da haben Sie ja auch in Ihrer Forschung etwas mit zu tun. Jetzt haben wir ja schon, gab es schon gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Tumoren und den Viren. Covid-19 ist natürlich jetzt sozusagen, hat den Tumoren in der Aufmerksamkeit der Presse und der Politik den Rang abgelaufen aktuell. Da machen Sie ja auch aktuell Forschungen. Das ist ja eine Lungenkrankheit. Können Sie vielleicht mal ganz kurz erläutern, warum sich dieser Virus auf die Lunge spezialisiert hat und warum der gerade an der Lunge auftritt, was an dem so besonders ist?
Genau, also bei Covid-19 ist es so, dass wir im Bundeswehrkrankenhaus schon sehr früh auch international Patienten, also schon im März und April letzten Jahres Patienten zuverlegt bekommen hatten mit schweren Covid-19-Verläufen. Zu dem Zeitpunkt war ja auch die Therapie noch nicht sehr weit ausgereift und man hat eigentlich noch nicht so richtig gewusst, was man mit diesen Patienten wirklich machen kann, wie man denen wirklich helfen kann. Und die waren ja sehr, sehr schwer krank. SARS-CoV-2, also die Infektion mit dem Virus, ist natürlich eine respiratorische Infektion in den allermeisten Fällen. Das heißt, die Patienten atmen das Virus ein und dieses Virus repliziert sich auf den Schleimhäuten und wird letztlich auch dann über die Atmung in die Lunge eingeatmet und befällt auch die Alveolarepithelien. Das heißt, die Zellen, die letztlich die Lungenbläschen auskleiden. Und die Reaktion der Lunge auf das Coronavirus ist ein sehr, sehr individuelles Muster, was sich auch von der Influenza und von anderen Viruserkrankungen, die wir bisher kennengelernt haben, deutlich unterscheidet. Und wir konnten dann durch eine Einbindung in das deutsche Corona-Obduktionsregister, was von der Uniklinik Aachen koordiniert wird, auch relativ schnell uns in Forschungsprojekte einbringen, wo wir sozusagen das, was wir an den Corona-Patienten, die wir obduziert haben, gesehen haben, dass wir das dann auch wissenschaftlich sozusagen auswerten konnten und in die Diskussion sozusagen einbringen konnten. Und ich finde, da zeigt sich auch nochmal die wichtige Rolle eigentlich der Pathologie. Ich hatte von der abnehmenden Bedeutung der Obduktionen ja schon kurz gesprochen. Also, dass wir leider, muss man sagen, nur noch wenig obduzieren. Aber ich finde, bei der Corona-Pandemie hat man deutlich gesehen, dass sowohl die Beschreibung dessen, was das Virus anrichtet, also wirklich die Reaktion des Körpers auch auf das Virus,
Und letztlich dann auch die Grundlage dafür, welche Therapien man entwickeln konnte. Also wenn man an die Cortisontherapie denkt von Patienten mit fortgeschrittenem Covid, die dann organisierende Pneumonien entwickeln, dann hängt das alles sozusagen mit den unmittelbaren Erkenntnissen zusammen, die wir in diesen Obduktionen, wir und viele andere natürlich auch, in diesen Obduktionen gesammelt haben. Und da muss man sagen, das ist eigentlich die originäre Rolle der Pathologie.
Was kam denn dann sozusagen durch Ihre Forschung heraus? Was war konkret Ihr Beitrag dabei?
Also was wir herausgefunden haben, und das ist mittlerweile, da waren wir die Ersten, die das publiziert haben, aber mittlerweile ist es eigentlich weitgehend Konsens, dass es eigentlich zu einer Art Autoimmunreaktion kommt durch das Virus. Das heißt, das Virus befällt Lungenzellen und dann entsteht durch eine Dysregulation des Immunsystems eine Ausschüttung von Autoantikörpern bei den Patienten. Das heißt, das Immunsystem der Patienten richtet sich gegen den eigenen Körper. Uns ist dadurch aufgefallen, dass wir das Gefühl gehabt haben, dass sowohl in den Biopsien, die wir aus den Lungen von diesen schwerkranken Patienten bekommen haben, als auch nachher in den Obduktionsgewebeproben, dass sich die Lungenveränderungen, die wir sowohl in dieser Histologie gesehen haben, also in unserer pathologischen Untersuchung, als auch schon vorher in der Bildgebung, sehr, sehr stark Lungenveränderungen ähneln bei Patienten, die schwere rheumatische Erkrankungen haben und deren Lunge von dieser Rheumaerkrankung angegriffen wird. Und weil wir das schon früh so gesehen haben, haben wir eben angefangen, bei diesen Patienten auch im Blut diese Autoantikörper zu bestimmen. Wie wir es normalerweise bei Rheuma-Patienten oder bei Patienten mit diesen sogenannten Kollagenosen, also den Bindegewebserkrankungen aus dem Autoimmunspektrum kennen. Und wir haben gefunden, dass bei den Patienten, die auf der Intensivstation also schwere Verläufe von Covid-19 hatten, dass bei denen in einem signifikant höheren Anteil diese Autoantikörper nachweisbar sind. Das heißt, das Immunsystem dieser Patienten richtet sich gegen den eigenen Körper und zerstört somit auch die eigene Lunge.
Die Leute sterben also dann sozusagen nicht an dem Virus, sondern sie sterben an der Reaktion des Körpers.
Also unsere Ergebnisse deuten darauf hin. Wir hatten auch Fälle, wo sozusagen das Virus schon komplett, also wir hatten das Virus auch nachgewiesen mit verschiedenen Methoden in den sozusagen fulminanten, akuten Verläufen, aber dann auch bei Patienten, die schon wochenlang teilweise beatmet wurden. Und da war es dann tatsächlich so, dass kein Virus mehr nachweisbar war, aber die Lunge letztlich durch die Reaktion auf das Virus schon so geschädigt war, dass diese Patienten trotzdem noch zu einem relativ späten Zeitpunkt verstorben sind, ohne dass noch Virus nachweisbar war.
Weiß man jetzt, warum bei manchen Leuten das diese Reaktion gibt und warum es bei manchen Leuten das nicht gibt? Liegt es an der Menge des Viruses, die man aufnimmt, der Variante von Covid, oder liegt es einfach an den anderen körperlichen Voraussetzungen der Patienten?
Das ist eine sehr gute Frage. Das können wir noch nicht sagen, weil wir zum Beispiel auch nicht wissen, ob diese Patienten, die jetzt diesen schweren Verlauf haben und die dann diese Autoantikörper entwickeln, ob die vielleicht vorher schon, vielleicht subklinisch, also in einem Bereich, wo es noch nicht messbar war, ob die vielleicht da schon Autoantikörper hatten oder ob die schon eine gewisse subklinische Autoimmundisposition sozusagen haben. Wir wissen ja, dass sozusagen Rheuma und Autoimmunerkrankungen bis zu einem gewissen Grad auch erblich sind. Also das heißt, dass es bis zu einem gewissen Grad auch auf genetische Ursachen zurückzuführen sein kann, dass jemand so eine Autoimmunerkrankung entwickelt, mit einer bestimmten Prädisposition von HLA-Genen zum Beispiel. Und es wäre schon denkbar, dass es bestimmte Patienten gibt, die aufgrund ihrer genetischen Prädisposition eben besonders vulnerabel sind für einen schweren Verlauf. Es ist in dem Zusammenhang ganz interessant, dass ja mal postuliert wurde, dass bestimmte Blutgruppenantigene mit einem schwereren Verlauf von Covid-19 assoziiert wären. Und das viel Spannendere an der Studie war aber eigentlich, dass genau in der Nachbarschaft dieser Blutgruppengene, also auch in dem Bereich, der sozusagen mit einem schweren Verlauf von Covid-19 assoziiert ist, dass da Gene für bestimmte Zytokinrezeptoren liegen, also die bei dem Immunsystem sozusagen die Rolle dafür übernehmen, so als Messenger und als Empfänger für die Signale des Immunsystems untereinander sozusagen zuständig sind. Und dass bei diesen unterschiedlichen Ausgangssituationen, also bei einer unterschiedlichen Konfiguration von diesen Zytokinrezeptoren, es eben sein könnte, dass manche Patienten eben mehr oder andere von diesen Zytokinrezeptoren haben, was sie besonders empfänglich macht gegenüber so einer Entgleisung dieses Immunsystems. Und das Spannende ist auch, dass sich das nicht auf die akute Covid-19-Erkrankung nur beschränkt, sondern wir sehen ja jetzt im Verlauf auch immer wieder Patienten, und dafür sind wir natürlich im Bundeswehrkrankenhaus ideal aufgestellt, weil viele Soldaten und Sportler eigentlich, Polizisten zu unserer Klientel sozusagen gehören. Und wir haben jetzt bei Patienten, die noch Lungenprobleme haben, jetzt nach überstandener und leichter und mittelschwerer Corona-Infektion, also letztes Jahr irgendwann Corona gehabt, mittlerweile völlig abgeklungen, die jetzt Probleme, also Lungenprobleme haben. Und da führen wir jetzt im Moment eine Studie durch, wo wir versuchen, mit der Bildgebung, mit der Serologie und mit der Histopathologie die Lungenveränderung bei diesen Patienten zu charakterisieren. Und es gibt gute Hinweise darauf, dass auch die sozusagen aus dieser Corona-Infektion rausgegangen sind mit so einer gewissen Autoimmunerkrankung. Ob das jetzt bleibt oder ob diese Lunge dann sozusagen sich wie bei so einem langjährigen Rheuma-Patienten noch weiter verändert, das können wir im Moment noch nicht sagen. Aber das sind eben diese Langzeitfolgen, die ich finde, die man auch, die bisher noch gar nicht verstanden sind und die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben muss, wenn man promotet, dass man eben niedrige Fallzahlen einfach braucht für diese Infektion, weil wir das eben noch gar nicht wissen. Und diese Leute, die sind eigentlich super fit gewesen.
Aber also das heißt, es gibt natürlich noch keine Langzeitstudie, auf die man zurückgreifen kann, wo man sagt, da weiß man es jetzt schon, aber die Wissenschaft geht in diese Richtung, dass wenn man das bekommen hat und diese Voraussetzungen, wie Sie genannt haben, bei dem jeweiligen Patienten vorherrschen, dass es dann dazu führt, dass diese Schädigung durch Corona sich manifestiert, auch wenn der Virus schon längstens wieder aus dem Körper draußen ist.
Genau das glaube ich. Also wir wissen zum Beispiel auch, was ja der total überraschende Befund war, war, dass die Impfung anscheinend bei einem Teil der Patienten mit Long-Covid, also die wirklich Symptome haben, auch schon teilweise ein Jahr nach der Infektion, obwohl die Infektion vielleicht gar nicht schwer war, dass es Leute gibt, die dann berichten, nach der Impfung sind die Symptome besser geworden. Und das ist auf den ersten Blick total kontraintuitiv und man hat sehr schnell das als psychosomatisch oder irgendwas abgetan. Aber ich glaube, da steckt schon was dahinter, weil es inzwischen Hinweise darauf gibt, dass es eine bestimmte Population von B-Lymphozyten gibt, die durch dieses Virus sozusagen fehlerhaft aktiviert wird und dann dazu führt, dass diese Autoantikörper ausgeschüttet werden. Und es konnte gezeigt werden, dass diese sogenannten doppelnegativen B-Zellen oder auch extrafollikulär aktivierten B-Zellen, dass die eben nach der Impfung wieder signifikant runtergehen, auch bei Patienten, die diese Long-Covid-Symptome haben. Und wenn diese Zellen die Quelle sind, dieser Autoantikörper, dann ist es eben gut vorstellbar, dass die Impfung eben auch einen positiven Effekt hat auf diese Long-Covid-Verläufe. Das wäre super, weil Sie sagen natürlich zu Recht, wir haben keine Langzeitstudien, aber wenn wir sagen, es sieht aus wie eine autoimmune Lungenerkrankung und es hat die Serologie und die Bildgebung und die Histopathologie von einer autoimmunen Lungenerkrankung und es hat die Klinik von einer autoimmunen Lungenerkrankung, dann ist natürlich die autoimmune Lungenerkrankung, also die sogenannte Connective Tissue Disease Associated ELD, CTD-ELD, die Modellerkrankung für das, was wir im schlimmsten Fall bei Corona sozusagen bei Long-Covid zu erwarten haben. Und diese Patienten haben eigentlich eine stetige Verschlechterung der Lungenfunktion, die sich nur durch Medikamente aufhalten, aber nicht umkehren lässt. Und das wäre der Worst Case.
Also das bedeutet, man kann diese Autoimmunerkrankung dann nicht mehr heilen. Man kann die nur ein bisschen lindern.
Genau, also man kann natürlich mit einer immunsuppressiven Therapie das sozusagen bremsen. Das macht man ja heute schon bei den Patienten, die eben so eine manifeste Autoimmunerkrankung haben, die Lunge angreift. Aber es ist eben, ja, man wird diese Erkrankung nicht mehr los. Das ist richtig. Und wenn man diese Therapie dann einstellt oder vielleicht senkt, die Dosis reduziert, dann kann es sein, dass eben die Fibrose, also davor haben wir am meisten Angst, die Vernarbung sozusagen der Lunge mit der Ablagerung von Bindegewebsfasern zwischen den Lungenbläschen, dass das eben fortschreitet. Und das ist eben, was das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
Also die Problematik ist dann nicht das Virus selber, das kann dann abgetötet werden, sondern wenn das mal diesen Prozess im Körper ausgelöst hat, dann ist es egal, ob das durch den Virus oder durch irgendwelche anderen Sachen, dann hat man natürlich, wenn das dann so ist, diesen Befund. Würden Sie dann diese, sagen wir, gehe ich jetzt mal extra in die Extreme mit Absicht, ja, würden Sie dann sagen, dann macht Impfen und alles andere gar keinen Sinn, weil die Patienten, die diese Disposition haben, die bekommen es und alle anderen würden es sowieso nicht bekommen?
Also das glaube ich nicht, weil das Impfen ja auch dazu führt, dass sozusagen das eigene Immunsystem ertüchtigt wird, sich relativ schnell schon mit dem Virus auseinanderzusetzen. Das heißt, ich glaube schon, dass auch bei Patienten, die diese Prädisposition haben, dass ihr Immunsystem nach Kontakt mit SARS-CoV-2 entgleisen könnte, sage ich jetzt mal, dass auch diese Patienten davon profitieren, wenn sich das Virus nicht ungehindert im Körper ausbreitet. Und das war ja der Zustand, den wir vor der Impfung hatten. Und mit der Impfung, denke ich, kann man zum ersten Mal, wenn man systematisch Leute durchimpft, dafür sorgen, dass das Virus einfach weniger in der Zirkulation ist und man kann vielleicht verhindern, dass sich das Virus bei den Leuten mit einer entsprechenden Prädisposition, die sind ja dann sogenannte Risikogruppe für einen schweren Verlauf, dass sich das Virus bei diesen Leuten eben weiter ausbreitet. Das ist, denke ich, auf jeden Fall deshalb sinnvoll, natürlich so viel und so schnell wie möglich zu impfen.
Weiß man durch diese Autoimmunerkrankungen, wie viele Leute da in der Bevölkerung betroffen sind? Gibt es da Zahlen, dass Sie sagen, generell betrifft es 1%, 2%?
Also interessanterweise sagt man ja, dass also um die 5-15% der Patienten, das kommt ein bisschen darauf an, welche Gruppen man sich anschaut natürlich, hat es auch altersabhängig, dass zwischen 5 und 15 Prozent der Patienten einen schweren Verlauf haben, also die dann auch Beatmungspflichtigkeit entwickeln. Und interessanterweise gibt es Studien, die zeigen, dass auch in dieser Größenordnung 5 bis 15 Prozent in einer Normalbevölkerung ohne Symptome sozusagen klinisch unerkannt Autoantikörper schlummern. Das heißt, es würde sehr gut passen, die Erklärung. Insbesondere ist es auch so, dass bestimmte ethnische Gruppen höhere Quoten sozusagen haben an klinisch nicht erkannten und subklinischen Autoantikörpern. Und diese Gruppen waren auch besonders heftig von der Corona-Pandemie bisher betroffen. Also da gibt es schon gewisse Hinweise darauf, die zeigen, dass diese Patientengruppe, die so eine autoimmune Prädisposition hat, eben dafür besonders empfänglich sein könnte. Aber das ist noch ein Problem, um auf Ihre letzte Frage nochmal mit der Impfung noch einen Punkt zu ergänzen. Viele Leute wissen es ja eben auch nicht. Das heißt, man müsste ja, bevor man dann sozusagen spezielle Impfempfehlungen ausspricht, die Leute erstmal alle auf ihre autoimmune Prädisposition sozusagen testen. Und dann müsste man einen Grenzwert festlegen von Autoantikörpern, die dann sozusagen zur Impfung ertüchtigen würden oder eben nicht. Und ich glaube, das ist nicht praktikabel. Insbesondere, weil die Impfung ja, muss man ja sagen, ein ausgezeichnetes Risiko-Nutzen-Profil bislang aufweist.
Könnte ich das aber machen, was Sie gesagt haben, dass ich die Leute vorher diagnostiziere und dann rausfinden kann, dass diese Disposition bei den Leuten vorhanden ist?
Das ist eine gute Frage, aber man muss natürlich sagen, bei den Autoimmunerkrankungen ist es ein bisschen wie mit dem Bandscheiben-MRT. Ja, wenn Sie 100 Gesunde, die keine Probleme haben, sozusagen durch die Röhre schieben, werden Sie danach einen signifikanten Anteil von Leuten haben, die Sie eigentlich als krank bezeichnen müssen, obwohl die immer noch keine Symptome haben. Ein bisschen ähnlich ist es bei der Autoimmunerkrankung. Und wir kennen ja sozusagen den Cut-off nicht. Wir können dann zu den Leuten sagen, okay, sie haben eine autoimmune Prädisposition, sie haben Autoantikörper, wie man sie zum Beispiel bei Lupus findet oder wie man sie beim Sjögren-Syndrom findet. Aber ich glaube nicht, dass wir wissen sozusagen, welche von diesen Patienten jetzt wirklich dann die wären, die da den schweren Verlauf zu erwarten hätten. Wir können das auch aus unseren Studien auch ehrlicherweise nicht ableiten, weil wir kennen den Autoimmunstatus. Ich sage nur, wir haben Hinweise darauf, aber wir kennen die Autoimmunspiegel oder die Autoantikörperspiegel von den Patienten, die wir untersucht haben mit schweren Covid-Verläufen, von vor der Erkrankung nicht, weil kein Mensch nachgesucht hat bei denen.
Jetzt berichten ja auch einige, dass sie dann so schlapp und antriebslos sind. Würde das dann auch für so eine Autoimmunerkrankung sprechen oder ist es nochmal eine andere Baustelle?
Nee, da gibt es schöne Daten inzwischen. Da gab es jüngst erst auch eine Publikation, die gezeigt hat, dass eben Autoantikörper auch in der Gehirnflüssigkeit, also im Liquor, nachgewiesen werden können. Und dass es so ein chronischer Autoimmunprozess auch im Gehirn eben nachweisbar ist. Also das Coronavirus, das wissen wir ja schon, befällt auch das zentrale Nervensystem. Und die Autoantikörper, die da gebildet werden können, die sind dann eben auch im zentralen Nervensystem nachweisbar.
Und wie kann man das diagnostizieren? Ist es einfach oder sehr komplex?
Also Autoantikörper im Liquor, die sind ja nachweisbar einfach über eine Liquorpunktion. Die kann man machen, also man kann mit einer Nadel da eindringen und dieses Hirnwasser sozusagen gewinnen. Und diese Autoantikörperdiagnostik, die macht man ja schon immer auch bei der Multiple Sklerose beispielsweise. Also da hatte man das schon immer gemacht, dass man sagt, okay, der Patient hat Autoantikörper gegen dieses Myelinprotein zum Beispiel, was dann zur Multiple Sklerose führt.
Die Medikamente, die man ja jetzt gibt, die wirken alle gegen das Virus. Ja, das ist ja auch völlig richtig. Es soll sich ja nicht verbreiten, oder nicht?
Nee, also da ist es tatsächlich so, man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt natürlich in welchem Stadium wir uns befinden und wie der Verlauf ist. Aber die Medikamente, die wirklich die beste Wirkung bei schweren Corona-Verläufen auf der Intensivstation haben, das sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Und das ist eben auch ein signifikanter Unterschied zur Influenza zum Beispiel. Bei der Influenza-Pneumonie würde ich kein Cortison geben. Aber diese spezielle Pneumonie, diese organisierende Pneumonie, die von den, bei den Corona-Patienten auf der Intensivstation, die wirklich schweren Sauerstoffmangel haben, die beatmungspflichtig sind, die hohe Beatmungsdrücke brauchen, die werden mit Cortison behandelt. Und das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass eigentlich es eine überschießende Autoimmunreaktion ist, die wir eigentlich bekämpfen damit. Also da deutet auch schon die Therapie eigentlich darauf hin. Dann gibt es gute Daten für gewisse Interleukin-Antagonisten. Das deutet auch in diese Richtung, dass wir eigentlich nicht das Virus unser Target ist, sondern das entgleisende Immunsystem.
Da haben wir ja ein bisschen Parallelen zu der ersten Sache mit den Tumoren. Was kann ich jetzt als möglicher Betroffener machen, dass ich möglichst wenig Chancen habe, das zu bekommen und diese Langzeitschädigungen zu entwickeln? Wahrscheinlich auch relativ schwierig, weil wenn ich diese Veranlagung habe, kann ich das irgendwie prozentual noch ein bisschen dran drehen durch Sport und Gesundheit oder ist es einfach in dem Fall relativ schwierig?
Nein, in dem Fall haben wir ja ein Glück, dass wir den Impfstoff haben. Also ich würde sagen, impfen, impfen, impfen.
Jetzt haben wir verglichen, wir haben ja noch andere Pandemien oder andere Viren, die auf die Lunge gehen. SARS gab es ja auch schon vorher und so weiter und so fort. Wieso hat jetzt das Coronavirus das geschafft, dass unser Körper so drauf reagiert? Was macht es anders?
Also ich könnte mir vorstellen, es wird ja immer wieder gesagt, ja, Coronaviren gibt es ja so viele und die tauchen saisonal auf und das ist ja auch alles richtig. Aber es ist nun mal so, wenn ein neues Virus entsteht, Ich glaube, es ist auch gar nicht jetzt unbedingt so, dass dieses Coronavirus jetzt besonders viele Eigenschaften hat, die besonders, das zu einem besonderen Killer-Virus machen. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber es ist eben so, dass unser Immunsystem auf dieses Coronavirus naiv reagiert. Und es gibt Hinweise darauf, ich hatte ja über die extrafollikulären B-Zellen schon kurz gesprochen. Es gibt Rezeptoren, die sozusagen bei uns angelegt sind, schon immer, die zum Immunsystem gehören, zu dem sogenannten angeborenen Immunsystem. Also es ist nicht das Immunsystem, das sozusagen im Laufe des Lebens trainiert wird, auf bestimmte Antigene zu reagieren, sondern das so grundsätzliche Noxen, auf so grundsätzliche Noxen eben reagiert. Und da gibt es die sogenannten Toll-like-Rezeptoren, die sind in der Zelle, letztlich sitzen auf der Zelle, aber teilweise sind sie auch innerhalb der Zelle. Und da gibt es Hinweise darauf, dass zum Beispiel dieser Toll-like-Rezeptor 7 auf diese einzelsträngige RNA-Viren, wie das SARS-CoV-2 zum Beispiel, reagiert und dann eben zu dieser aberranten Immunreaktion führt. Also ich würde schon sagen, es ist ein bisschen so, das Virus selbst vielleicht gar nicht so gefährlich, aber unser Immunsystem gänzlich naiv reagiert mit relativ primitiven Methoden, wie mit dieser angeborenen Immunität über diesen Toll-like-Rezeptor, mit diesen extrafollikulären B-Zellen. Und diese Gegenreaktion ist es, die letztlich dann die Lunge zerstört, die zu diesen schweren beatmungspflichtigen Pneumonien führt und die letztlich nur mit einer ausgeprägten immunsuppressiven Behandlung eigentlich in den Griff zu kriegen sind.
Haben wir noch andere Erkrankungen, ob jetzt viral oder anders, die diese Sache auslösen bei uns?
Also es gibt Leute, die sagen, dass wahrscheinlich dieses ganze Spektrum der Autoimmunerkrankungen, also Rheuma, dass es vielleicht verzögerte Reaktionen sind auf irgendwelche Viruserkrankungen, mit denen derjenige, der dieses Virus jetzt gehabt hat, einfach nicht so richtig klargekommen ist. Also dass es so schwelende Autoimmunprozesse sind, die eigentlich resultieren aus irgendeiner Konfrontation mit einem Virus, dem man sozusagen nicht Herr geworden ist. Das wäre möglich, dass da was dran ist. Also wir kennen solche Sachen auch nach der Hepatitis B zum Beispiel gibt es oder auch nach gewissen bakteriellen Infektionen gibt es so Gelenkentzündungen, also sterile Gelenkentzündungen, die eigentlich auch auf solche Autoimmunprozesse zurückzuführen sind, wo man eigentlich immer geglaubt hat, naja, das Immunsystem erkennt in dem Antigen, das jetzt hier irgendwo an der Gelenkhaut zum Beispiel sitzt, erkennt was so ähnlich aussieht wie das Virus und reagiert sozusagen dann überschießend gegen die körpereigene Substanzen. Das ist ein Mechanismus, der denkbar ist. Und ich glaube, dass das so Prinzipien sind. Und SARS-CoV-2 ist ein neues Virus, aber es stellt ja die biologischen Prinzipien nicht sozusagen völlig auf den Kopf. Das sind so Mechanismen, glaube ich, denen man dann immer wieder begegnen kann, dann auch in der Biologie. Also würde ich sagen, wir kennen dieses Konzept schon von anderen Viren, dem sind wir schon begegnet.
Jetzt kommen wir nochmal speziell auf Ihre Forschung zurück. Wo geht es da weiter? Was werden die nächsten Schritte sein? Wo ist Ihr nächster Erfolg?
Also, ob es ein Erfolg ist, das wissen wir noch nicht. Aber was wir auf jeden Fall als nächstes machen, ist diese Long-Covid-Studie natürlich. Also wir wollen, da haben wir jetzt auch spannende Kooperationen, teilweise mit Gruppen aus England und in den USA, wo wir die Daten von diesen Long-Covid-Patienten zusammentragen wollen. Weil ich finde, man tut dem Patienten auch was Gutes, weil dieses Long-Covid lange so ein bisschen unter dieser, ja, das ist irgendwie psychosomatisch und der ist jetzt abgeschlagen, vielleicht weil er auch so viel im Homeoffice war und sowas. Also das wird eigentlich so ein bisschen abgetan. Und unser Job als Pathologe ist ja, oder als Pathologen ist ja letztlich das Gewebe für einen Krankheitszustand, und der ist auf jeden Fall da, die Gewebeveränderung zu charakterisieren. Und das ist genau das, was wir eigentlich bei diesen Long-Covid-Patienten jetzt machen, indem wir an den Lungengewebe proben, auch teilweise unter Zuhilfenahme von Elektronenmikroskopie, schauen, was passiert denn da wirklich? Warum kriegen die so schlecht Luft oder warum haben die so ein Druckgefühl auf der Brust? Und ich glaube, da kommen wir wieder an die ganz ursprüngliche Bedeutung der Pathologie auch zurück, nämlich Krankheiten zu erkennen, Krankheiten zu beschreiben und letztlich durch das Beschreiben dieser Erkrankungen auch dem Patienten dann auf lange Sicht was Gutes zu tun.
Das ist ja wunderbar. Gibt es am Licht am Horizont, dass es dann gegen diese Long-Covid-Patienten, für diese Symptomatik eine Medikamente geben kann?
Zum einen gibt es eben den Aspekt mit der Impfung, den ich schon angesprochen habe, dass es eben gut sein kann, dass diese Patienten auch von der Impfung schon profitieren, wenn diese Zahl dieser extrafollikulären B-Zellen und damit die Autoantikörpersekretion gesenkt wird. Zum anderen gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Patienten immunsuppressiv zu behandeln, genauso wie wir das eben bei den rheuma-assoziierten Lungenerkrankungen auch machen. Und wir wissen auch noch gar nicht, ob es nicht vielleicht was Vorübergehendes ist. Ich hatte ja gesagt, wir haben Angst vor der Lungenfibrose. Wenn einmal die Lunge, wenn da Kollagen abgelagert wird und die Lungenalveolarsepten sich sozusagen fibrosiert haben, dann gibt es eigentlich keinen Weg zurück. Aber wir haben im Moment die Hoffnung, dass das vielleicht nicht passieren könnte oder dass dieser Prozess dieser Entzündung zumindest, diese interstitiellen Entzündungsreaktion reversibel ist. Und gegebenenfalls würde unsere Forschung auch dazu beitragen, dass man einfach bei den Patienten früher interveniert, weil der Körper reagiert auf eine initiale Entzündung, dann immer irgendwann mit einer Kollagenablagerung, Fibrose, Narbenbildung. Und wenn man zum Beispiel diese interstitielle Entzündungsreaktion bei Long-Covid-Patienten früh bekämpft, zum Beispiel mit immunsuppressiver Therapie nur für eine Zeit lang, dann kann man vielleicht diese spätere Fibrosierung und Narbenbildung verhindern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da jetzt schnell zu guten Ergebnissen kommen.
Da wünschen wir Ihnen sehr viel Glück und wir freuen uns, dass hier in Ulm nicht nur der Beitrag gegen die Tumore, sondern auch ganz aktuell gegen Covid und vor allem gegen diese Langzeitschädigungen gemacht wird. Am BWK wird es gemacht, natürlich in Zusammenarbeit mit auch anderen Kollegen von der Uni, aber hier bei der BWK, bei der Abteilung Pathologie vom Bundeswehrkrankenhaus wird genau diese Forschung gemacht vom Herrn Professor Dr. Dr. Konrad Steinestel, der heute zu Gast bei mir war. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie Zeit für uns gehabt haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Steinestel.
Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.
Und wer mehr von ihm hören möchte, der soll dann zu den CDs von Gleis 13, die werden wir dann
ein bisschen ja, unbedingt.
Viel Erfolg für Ihre wissenschaftliche Karriere und für Ihre musikalische Karriere. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ciao.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.